Ich hatte die Gelegenheit, mit Pastor Said nach dem Gottesdienst noch Mittagessen zu gehen. Und es war sehr erstaunlich über das, was er in seinem Herzen hat über die Gemeinde. Aber das werde ich ganz am Ende lesen, weil ich ihm nochmal gebeten habe, das nochmal zusammenzufassen, was in seinem Herzen ist, was er erlebt hat, als er durch diese Gemeinde gegangen ist. Für die, die nicht dabei waren, Pastor Said kommt aus Beirut, Libanon, und er hat davon erzählt, wie er 2017 hier in der Gemeinde war. Er hat davon erzählt, wie 2020 die große Explosion in Beirut war, wo sein Live-Sender im Grunde genommen am Boden zerstört war. Also nicht ganz kaputt, aber so, dass die Decken, die Wände zusammengefallen sind, Fenster raus. Er hat davon gesprochen, wie dann später in Libanon die Krise ausgebrochen ist, die wirtschaftliche Krise ausgebrochen, wo von ehemals 8%, die unter der Armutsgrenze leben, heutzutage 80% unter der Armutsgrenze leben. Er hat davon von Verfolgung gesprochen, er hat von dem Wahnsinn gesprochen, wie Menschen sich aufmachen, um dieses Land zu verlassen. Und wenn sie es nicht am Meer gestorben sind und wieder zurückkommen, dann erholen sie sich, um es halt wieder zu versuchen. Er hat beim Mittagessen erzählt, dass wenn man die Polizei anruft und sagt, da ist irgendwas passiert, Mord oder sonst irgendwas, dann kann es sein, dass die Polizei sagt, das ist schön, dass sie uns das sagen, aber wir können nicht zu ihnen kommen, wir haben keinen Sprit. Das ist die eine Seite, die er erzählt hat. Und dann erzählt er von der anderen Seite, wie Gott ihm und seiner Gemeinde geholfen hat. Innerhalb von 3 Monaten dieses Live-Sender, was ungefähr die Größe hat von uns, er sprach von 4000 Quadratmetern, wieder aufzubauen. Er sprach davon, dass in seinem letzten Jahr circa 20 Gemeinden neu gegründet worden sind, querfeldein in Libanon. Eine diametrale Geschichte, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und was ist dazwischen? Was ist dazwischen? Und die Aussage, die er gemacht hat, sind im Grunde genommen 2 Dinge. Das eine ist, den Plan Gottes zu erkennen und an ihm festzuhalten. Und gewiss sein, und da sprach er von dieser Can-Do-Mentalität in Christus, zu wissen, die Identität in Christus, dass er uns nicht nur befähigt, in dieser Situation zu agieren, sondern dass er alles dafür zustande bringen wird, damit das geschehen kann. Weil die Dinge, die da geschehen sind, kann kein Mensch aus eigener Kraft machen. Sondern das kann nur in einer Can-Do-Mentalität in Christus erfolgen, wo wir wissen, dass Christus in uns ist und für uns ist und mit uns ist. Amen. Amen. Dazu wirklich ein Amen. Und was mich sehr bewegt hat, ist, was er nicht wusste, ich wusste schon, was das Thema für heute sein wird, das wusste ich schon vorher, weil Gott immer wieder Themen mir aufs Herz legt, die immer wieder kommen. Und ihr könnt es da hinten schon lesen, was es ungefähr geht. Und die Geschichte, die mir, diese Bibelstelle, die mir aufs Herz gelegt worden ist, ist die Geschichte von der Samariterin, die am Jakobsbrunnen kommt und Jesus begegnet. Und es ist genau dieselbe Geschichte, wo jemand, der seinen Weg geht, auf einmal zur Gamechangerin für eine ganze Stadt wird, für Samaria. Und das, was ich mit euch möchte, ist, ich möchte mit da hineingehen, weil diese Geschichte hat, ich kann es immer gar nicht fassen, wie es möglich ist, in einer Geschichte so viele Facetten reinzubringen. Ich möchte uns nur an eine Facette, an einer kleinen Facette möchte ich an uns entlanghangeln. Und zwar, das ist diese Zweierbeziehung zwischen ihr und Jesus und was da passiert ist. Können wir mitgehen? Da möchten wir hineingehen. Da möchte ich mit euch hineingehen, weil da etwas ist. Die Frage, was ist das lebendige Wasser? Und wie hat sie davon getrunken? Das ist der Kern, mit dem ich euch sozusagen hineingehen möchte. Die Geschichte ist ungefähr so. Jesus geht vom Süden von Israel, also Judäa, nach Norden, nach Galiläa und dazwischen liegt Samaria. Um die Größenordnung festzuhalten zwischen Jerusalem, was in Judäa ist, und Nazareth, was in Galiläa ist, sind ungefähr 100 Kilometer Luftlinie. Das heißt, so in der Hälfte ungefähr, nach 50 Kilometern, kommt Jesus mit seinen Jüngern an dem Jakobsbrunnen an, ist ziemlich hungrig und durstig, schickt seine Jünger weg, damit die was zu essen besorgen, und setzt sich an den Brunnen hin. Naja, offensichtlich hat er da kein Gefäß mit, ja. Und dann kommt dann eben eine Samariterin, also, und mit ihrem Krug und kommt dahin. Und was macht er? Er fragt sie, ob sie ihm was zu trinken geben kann. Und sie ist darüber verwirrt, weil erstens Mann spricht Frau an, das ist schon mal schwierig. Und dann gleich nochmal ein Jude spricht eine Samariterin an, geht auch nicht, weil die Juden und die Samariter in einem Zwist leben. Da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, das würde zu weit ablenken. Jedenfalls die beiden Parteien verstehen sich nicht wirklich. Ja? Sie beide glauben an Jahwe, an den Gott, sie haben den gleichen Gott, sie haben den gleichen Ursprung, sie haben den gleichen Hintergrund, sie kommen auch eben aus, haben dieselben Erlebnisse eben am Berg Sinai gehabt, das ist dasselbe Volksstamm, aber die Wege sind dann irgendwann auseinandergegangen und unterschiedliche Überzeugungen über Gottes Wirken haben sich breit gemacht und dementsprechend gibt es einen entsprechenden Konflikt. So, und da möchte ich mit euch einsteigen, und zwar in Johannes 4, und wir werden lesen 10 bis 11 und dann ab 13 bis 19. Und ich lese einfach mal vor, was die Begebenheit da ist. Also, die Samariterin versteht diese Ansprache nicht, und Jesus antwortete ihr und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem, dem Brunnenwasser, trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin und ruf deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesprochen. Und die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Lass mich kurz beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du diese Stelle uns bewahrt hast. Und ich bitte dich jetzt, dass das, was jetzt eben hier gesprochen worden ist, dass du dein Wort in uns hineinpflanzt, dass wir erkennen können, deinen Willen, deine Versorgung, das, was du heute vorbereitet hast. Und ich bitte dich, dass du den Boden in uns, den Herzensboden einfach wirklich umgräbst, sodass dein Same in uns hineingelegt wird und wirklich Frucht hervorbringt. Mannigfältige Frucht. Und ich danke dir dafür, in Heiliger Geist, in Jesu Namen. Amen. Der Titel meiner Predigt heute ist Lebendiges Wasser. Lebendiges Wasser. Wir hatten jetzt am Freitag, den 22. hatten wir den Weltwassertag. Weltwassertag ist von der UNESCO ausgerufen worden, um über die Situation vom Wasser zugänglich zu machen. Und wir können heute freudigerweise sagen, dass 3 von 4 Menschen Zugang zu sauberem Wasser haben. Das klingt erstmal ganz gut, oder? Das Problem ist, dass der 1 von 4, das machen dann ungefähr 2,2 Milliarden Menschen aus, die das eben nicht haben. In Worten nochmal 2,2 Milliarden. Und von diesen 2,2 Milliarden sind 1,5 Milliarden Menschen, die circa 30 Minuten gehen müssen, um an das Wasser kommen zu müssen, was einigermaßen, also was sozusagen den Anforderungen der UNESCO entspricht, dass man davon leben kann, dass es sauber ist. Der Rest, circa 700 Millionen Menschen, das ist so zweimal die Größe von der USA, also personenbezogen, oder wenn man es mal Pi mal Daumen nimmt, Deutschland mal 10, ja. So viele Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Wasser, müssen mindestens, also weit über 30 Minuten gehen, um eine sichere Quelle zu haben oder leben von dem Wasser, was halt noch übrig ist. Wie gesagt, 700 Millionen Menschen. Was man wissen muss, ist, der Mensch, und das hat Gott so gesetzt, besteht aus 60% Wasser. Wasser ist für uns ein entscheidendes Mittel. Da kommen wir auch nicht vorbei, und deshalb geht auch diese Samariterin eben, macht sich auf, um da Wasser zu holen. Die UNESCO sagt, heute weiß man, dass circa 1000 Kinder am Tag sterben wegen unsauberem Wasser. Wasser ist etwas für uns Essentielles. Und wenn wir uns die Geschichte genauer anschauen, spricht Jesus von dem Wasser, aber eben auch von einem anderen Wasser. Jesus weiß genau, dass es Wasser braucht, weil er selbst ist auch durstig. Er selbst, Jesus, ist auch Mensch, der eben an der Quelle sitzt und tatsächlich darauf angewiesen ist, dass die Samariterin ihm Wasser gibt. Weil er hat kein Gefäß, wie wir gelesen haben, und er braucht dieses Wasser. Aber Jesus ist eben nicht nur Mensch, sondern er ist auch Geist, und er weiß, dass nicht nur der Leib Wasser braucht, sondern auch der Geist Wasser braucht. Auch der Geist braucht etwas, worin er ruhen kann. Und man kann sich jetzt fragen, ja, was ist das? Ich meine, wir alle kennen diese Situation, dass wir gut getrunken haben, gut gegessen haben und nachts nicht schlafen können. Weil uns Dinge quälen, wo wir die Wahrheit suchen und die Wahrheit nicht finden. Wir wissen nicht, was der nächste Schritt ist. Wir wissen nicht, welchen Weg wir eingehen. Wir trauern und wissen nicht, wo ist der gestorben ist, hingegangen. Oder wir wissen es. Unsere Seele dürstet nach der Wahrheit. Nach der ultimativen Wahrheit, wirklich zu wissen, was ist da das, was mich ausmacht? Wie hat mich Gott geschaffen? Stehe ich wirklich vor Gott? Ist Gott mit mir? Das sind essentielle Fragen, die unsere Seele umtreibt und die danach, nach dieser Wahrheit dürsten wir. Und Jesus macht einen Themenwechsel. Er holt sie davon ab, von dem Wasser, was sie braucht, weil lebendiges Wasser hat eine doppelte Bedeutung. Lebendiges Wasser steht einmal für Quellwasser, für reines Wasser, was wir zum Leben brauchen, was wir brauchen, damit wir gedeihen können. Es steht aber auch für das göttliche Wasser, was unsere Seele braucht. Im Grunde genommen stellen sich mit dieser Situation, in der eben die Samariterin steht, zwei Fragen. Die eine Frage ist, was ist denn dieses lebendige Wasser, von dem Jesus gesprochen hat? Und wie können wir davon trinken? Könnt ihr das nachvollziehen? Das sind diese zwei entscheidenden Fragen, wo auch diese Samariterin davor steht. Ja, was ist das jetzt? Von was redest du jetzt genau? Und die erste Stelle, die wir sehen müssen, ist, dass er reagiert auf sie. Sie kommt an und sie versteht nicht, was er meint. Und dann sagt Jesus, wenn du die Gabe Gottes hättest, würdest du mich bitten. Offensichtlich ist es gar nicht so einfach für sie einfach zu erkennen, ja, da sitzt dann jemand da und das ist jetzt Jesus und der weiß, was Gottes Belange betrifft und er könnte mir sogar helfen auf meine Fragen hin, die ich vielleicht in meinem Leben mit mir rumtrage. Wir haben gelesen, sie hat offensichtlich jetzt nicht gerade ein ganz leichtes Leben hinter sich. Sie hat 5 Männer gehabt und mit dem sie jetzt zusammen ist, weiß man auch nicht. Sie hat eine gewisse arg bewegte Lebensgeschichte hinter sich und sie wird sich bestimmt fragen, was ist hier eigentlich noch richtig? Was ist die Antwort Gottes auf mein Leben? Jesus macht ja das Angebot. Aber gleichzeitig macht er fest, ohne die Gabe Gottes können wir nicht erfassen, um was es geht. Es braucht etwas. In Johannes 14 lesen wir, das einfach nur zuhören, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Er spricht davon, dass es etwas gibt, was nur Jesus uns geben kann, wenn wir ihm anvertrauen. Das mag relativ exklusiv klingen, aber der Geist, die Wahrheit Gottes, können wir nur empfangen, wenn wir uns auf den Weg machen, Jesus ernst zu nehmen, Jesus zu begegnen, zu versuchen zu erkunden, wer denn Jesus ist. Und genau das macht die Samariterin. Sie tritt in einen Austausch mit ihm und er spricht ihr zu. Und in dem Moment, wo er zu ihr spricht, empfängt sie etwas. Aber das, was sie empfängt, kann sie nur von Jesus empfangen. Und er sagte, würdest du mich bitten, und zwar bitten nach dem lebendigen Wasser. Was ganz wichtig ist, dass wenn wir im Neuen Testament etwas lesen, müssen wir wissen, dass zu der Zeit, wo da gesprochen worden ist, das Neue Testament noch nicht existiert hat. Das heißt, das, was dort gesprochen wird, muss einen Widerhall haben im Alten Testament, in dem alten Verständnis. Weil sonst würden wir ja komplett aneinander vorbeireden. Und wenn wir vom lebendigen Wasser reden im Alten Testament, dann gibt es verschiedene Stellen, aber eine, die mir sofort ins Herz gesprungen ist, ist der Psalm 1. Psalm 1, sag schon mal, weil es der erste Psalm ist, ist besonders wichtig. Da finden wir die Stelle, wo der Psalmist sagt, wer am Wort Gottes Tag und Nacht sinnt. Was ist das Wort Gottes? Das ist seine Offenbarung. Das Gesetz, von dem da gesprochen wird, ist seine Offenbarung, die am Sinai getroffen worden ist und die auch immer wieder erneuert worden ist. Wer darüber sinnt, was Gott gesprochen hat, und zwar Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Er empfängt Leben. Jetzt dürfen wir das aber nicht verwechseln mit, ach, wenn ich jetzt ganz viel theologisches Studium habe, dann habe ich es verstanden. Nein, es geht nicht darum, in abstrakten Kategorien zu sprechen, sondern es geht darum, zu verstehen, was Gott gesagt hat, und zwar zu dir gesagt hat, zu uns gesagt hat. Und darüber nachsinnen, was heißt das denn für mich? Was die Schrift, was die Offenbarung Gottes ist. Und das muss in unserem Herzen bewegt werden. Und wir sprachen gerade davon, dass unser Geist dürstet nach der Wahrheit. Jesus hat in seinem Gebet für die Jünger, bevor er ans Kreuz gegangen ist, mit Gott gesprochen. Und er trifft dort eine ganz entscheidende Aussage, die da ist: Dein Wort ist Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Über sein Wort, das, was du empfangen hast, was für dich ganz persönlich geworden ist, darüber nachzusinnen und zu verstehen, was es denn heißt, ist das lebendige Wasser, wenn wir es empfangen. Und das ist etwas, was wir in unserem Herzen bewegen müssen. Den wird, und da heißt es weiter im Vers 13, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. In Ewigkeit nicht dürsten ist ziemlich lang. Jesus spricht davon, dass der Geist, den er in uns gibt, dem Heiligen Geist, von dem wir gerade gesungen haben, sein Wort in uns lebendig macht. Allerdings macht er das nicht alles mit einmal, sondern er wird uns hineinführen, Schritt für Schritt. Er wird uns Schritt für Schritt Dinge offenbaren. Und wie Jesus an einer anderen Stelle sagt, weil wir nicht alles mit einmal erfassen können. Wir können nicht jede geistliche Wahrheit mit einmal erfassen. Aber der Heilige Geist geht ganz sanftmütig mit dir um diese Wahrheiten, die in dir sind, mit dir zu bearbeiten und dir lebendig zu machen. Und sie wird genau dann lebendig, wenn es für dich etwas bedeutet. Das Schlimmste ist, was wir haben, dass wir Gottes Wort haben und das als abstrakte Kategorie verstehen. Etwas, was weit weg ist. Niemand kann von uns jemanden vom Evangelium erzählen, wenn man nicht selber davon betroffen ist. Jesus sucht keine Wahrheitsverkäufer. Jesus sucht Menschen, so wie Jörg gesagt hat. Er sucht Menschen, wo das Wort etwas mit dir ganz persönlich zu tun hat. Wenn das Wort nichts mit dir zu tun hat, weil es einfach noch zu weit weg ist, dann ist es der Punkt, wo du es, die Chance hast, es dir abzunehmen. Es ist immer die Frage, wenn man etwas zum Beispiel Bibel liest, boah, was soll ich denn da jetzt machen? Und da gibt es einen ganz einfachen, was heißt der Trick oder Erfahrung. Du fängst das Wort an zu lesen und auf einmal gibt es etwas, da bleibst du hängen. Da bleibt dein Geist hängen. Das findest du irgendwie interessant. Und dann ist meine Empfehlung, geh hinein. Bitte den Geist, dass er dir offenbart, was diese Textstelle bedeutet. Und manchmal muss sie gar nicht unmittelbar etwas mit deinem Hier und Jetzt zu tun haben, aber sie fängt an, lebendig zu werden. Sie nimmt dich mit hinein in die Situation, die dort gesprochen worden ist, und auf einmal entstehen Dinge, die für dich von Bedeutung werden. Amen. Das heißt, der Geist, Gottes Wort ist lebendiges Wasser, aber der Geist macht es in uns lebendig und der Geist macht es Schritt für uns lebendig. Das heißt, Jesus hat der Samariterin etwas zugerufen und macht es ihr gleich, indem er es zuruft, auch lebendig, sodass sie zum Schluss zu dieser Du bist der Prophet, zu dieser Aussage eben kommt. Und es heißt weiter im Vers 13, und es wird ihm zu einer Quelle von Wassern werden, das bis ins ewige Leben quillt. Und da heißt es eben auch wieder in Johannes 7, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat. Ich meine, wer glaubt, das ist nicht nur eine Bejahung, sondern ist ein eins Herz werden mit dem, was da gesprochen worden ist. Wir haben davon gesungen, von Hebräer 11. Es muss eine wirkliche Überzeugung sein. Aber nicht im Sinne von müssen, sondern das ist ein Ziel. Versteht ihr, das ist kein Zwang. Sondern einfach dieses Bedürfnis. Gott möchte für dich bedeutsam sein. Er möchte, wenn er zu dir spricht, mit Bedeutung sprechen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, das ist nicht abstrakt, das ist konkret, dich betreffend. Aus seinem Leib werden Ströme lebendiges Wasser fließen. Ströme lebendigen Wassers. Das ist ganz wichtig. Eine Quelle, wenn sie Wasser bringt und das Wasser fließt und es fließt nicht weg, wird es zum Tümpel. Das Wasser stockt. Das Gute ist, Gottes Wort, wenn es angefangen wird zu teilen, ist es nicht nur dir lebendig geworden, weil du kannst kein lebendiges Wort geben, was in dir nicht lebendig ist. Es muss dir eine Überzeugung sein. Aber wenn du einen in Not siehst und du ihm in dieser Not das Wort, was in dir Lebendiges zuspricht, wird es in ihm auch ein lebendiges Wasser. Er tankt auch auf, der es empfängt. Und der Geist, der in dir dieses lebendige Wasser hervorbringt, bringt auch die lebendigen Worte hervor, die dem anderen oder den anderen lebendig werden. Das heißt, du bist berufen, auch eine Quelle lebendigen Wassers für andere zu sein. Und er sagte das, aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihm glauben. Sobald du an Jesus glaubst, dass er der Einzige ist, der Gott gesandt hat, um diese Welt mit ihm zu vereinigen, wenn das deine tiefste Überzeugung ist, dass Jesus die Antwort ist. Und ich weiß, an dieser Antwort, es ist eine Lebensaufgabe, an dieser Antwort zu arbeiten, in einem selber. Ich weiß es. Aber diese Antwort ist der Schlüssel, um seinen Geist zu empfangen. Und dieser Geist wird euch sein Wort, was er uns gibt, lebendig machen. Also, was ist das lebendige Wasser, von dem Jesus spricht, um es zusammenzufassen? Es ist das Wort Gottes, was der Geist in dir lebendig gemacht hat, was dir etwas bedeutet. Amen. 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 Und das ist genau das, was die Samariterin erfährt. Und jetzt schauen wir uns genau an, ja, wie trinkt denn die Samariterin davon? Bevor sie trinkt, passiert etwas, wovon sie ja gar keine Ahnung hat. Ich weiß nicht, wo euch Gott schon mal begegnet ist. Also mir ist er schon begegnet an Stellen, wo ich es nicht erwartet habe. Und genau dasselbe passiert dieser Samariterin. Was macht sie? Sie weiß, dass ihre Familie, sie hat ja einen Freund, mindestens einen Mann, dass sie da Wasser holen muss. Und sie macht sich auf und holt das Wasser. Sie macht etwas Alltägliches. Und jetzt, was passiert? Jesus ist schon da. Sie ist da, wo sie hingeht, was ihr wichtig ist für ihre Familie. Jesus ist schon da. Das Interessante ist, Jesus nimmt sich sogar Zeit für dich und schickt seine Jünger weg. Warum? Weil die Jünger, wie wir dann an einer anderen Stelle lesen, das kann ich gerne selber nochmal nachlesen, weil die Jünger es mit dieser Situation gar nicht hätten umgehen können. Erstens, er spricht mit einer Frau und dann spricht er auch noch mit einer Samariterin. Die Jünger hätten das ganze Ding durcheinander gebracht. Jesus, wenn du etwas hast, was Jesus wichtig ist, spricht Jesus mit dir und schafft den Freiraum, um mit dir da auch in Ruhe sprechen zu können. Und jetzt wird's interessant. Er begegnet ihr mit dem, was ihr wichtig ist. Sie kommt an und will Wasser schöpfen. Und was sagt er? Kannst du mir Wasser geben? Ist es nicht interessant, dass er genau dort abholt, wo es ihr wichtig ist, was ihr wirklich etwas bedeutet? Sie geht ja nicht wir wissen nicht, wie lange sie gegangen ist, aber sie macht sich auf zu dieser Quelle, was jetzt unbedingt nicht gerade um die Ecke war, um dieses Wasser zu holen, um ihre Familie zu versorgen. Und genau da steht Jesus. Und er bittet sie genau um das, was ihr am wichtigsten ist, das Wasser, bevor sie es hat. Das ist eine schwere Nummer. Was heißt das für uns? Dass Jesus unter Umständen genau das von uns haben möchte, was uns am wichtigsten ist. Aber Jesus macht nicht pauschal etwas. Jesus geht genau auf sie zu. Er weiß genau, wo sie steht. Und wir können davon ausgehen, dass das keine zufällige Begegnung war, sondern dass es eine Begegnung war, von der Jesus wusste und genau wusste, erstens, was es für diese Frau heißt und was es für uns heute hier, 2000 Jahre später, heißt. Und dann fängt er an, mit ihr zu sprechen. Und spricht von diesem Wasser, was sie nicht verstehen kann. Und dann kommt es wie, als ob es ein Themawechsel wäre. Eben reden wir noch über das Wasser, über das heilige Wasser, über das lebendige Wasser. Und auf der anderen Seite sprechen wir auf einmal von Ehekonflikten, als ob das überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Und der Punkt ist, dass sie erkennt, dass er der Prophet ist, wir lesen es an späteren Stellen wieder und wieder, dass er etwas über sie weiß, was sonst niemand weiß, also sie in ihrem Herzen. Sie empfängt eine Wahrheit über sich selber, wo sie weiß, dass der spricht, der ist wahrhaftig. Er spricht die Wahrheit. Er spricht Wahrheit, die mich persönlich betrifft. Und das ist das, was sie öffnet. Wenn du eine Begegnung mit Gottes Wort hast, mit einem Rema, wie man sagen kann, dann stellt sich die Frage, betrifft dich das oder betrifft dich das nicht? Und sie betrifft das unmittelbar und so, dass sie ihm nur in Wahrheit begegnen kann. Sie spricht ihm die Wahrheit wieder. Sie sagt genauso, wie es ist. Und Jesus sagt, du hast Wahrheit gesprochen. Wenn wir Jesus begegnen, können wir ihm nur begegnen in Wahrheit. Und er begegnet uns mit Wahrheit über uns selbst. Und in dem werden wir eins. In dem Moment sind sie eins geworden. Das ist das Wichtigste. Wie können wir davon trinken, von dieser Quelle? Indem wir uns es annehmen und erleben, dass es etwas, diese Aussage, etwas mit uns zu tun hat. Gott spricht nicht zu dir, wenn es mit dir nichts zu tun hat. Gottes Wort muss etwas mit dir zu tun haben. Wie mein Jugendpastor sagte, wir müssen, dass die Bibel durch unser Leben lesen und unser Leben gemäß der Bibel leben. Es hängt miteinander zusammen. Wir können das nicht als abstrakte Kategorie leben, sondern nehmen, sondern wir müssen es leben, wir müssen es aufnehmen, müssen das darin trinken und darin wachsen. Das zweite, also der dritte Punkt, also der nächste Punkt ist die Erkenntnis. Was ich jetzt nicht, die Stellen, die wir nicht weiter gelesen haben, also ich habe sie hier rausgezogen, das heißt, ich habe sie auch vorbereitet. Er geht mit ihr, er lässt sie da nicht nur stehen, dass sie sagt, er ist ein Prophet. Wir alle wissen, dass wir nur stückweise erkennen können. Ich hatte es vorhin schon gesagt, der Geist führt uns stückweise hinein. Wir haben das auch im 1. Korinther, wo es heißt, wir können nur stückweise verstehen. Aber wenn wir vor ihm stehen, werden wir sehen, wie wir erkannt worden sind. Aber solange wie wir hier sind, werden wir nur stückweise sehen. Und Jesus geht mit ihr weiter. Er lässt sie nicht nur dabei stehen, dass sie ihn erkennt als Prophet, sondern er spricht mit ihr über das Verhältnis von Juden und Samaritern und sagt, dass sie das alles beiseite tun kann, weil der eigentliche Punkt ist nicht, wie man Gott anbietet im Tempel oder am Berg, sondern das Einzige, was zählt ist, das war dieser Dialog, ist, dass wir ihn aus Geist und Wahrheit anbeten. Geist und Wahrheit, das ist der Schlüssel, um ihm begegnen zu können. Wir müssen den Geist empfangen, den nur er geben kann, und wir müssen wahrhaftig in diesem Geist eben entsprechend mit ihm sein. Und er führt diesen Dialog weiter, und wir lesen dann in Johannes 4, 25, und das habe ich wieder, steht zur Verfügung. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkünden. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Die zweite Ebene ist, dass Jesus auch dort ansetzt von dem, was du schon mal gehört hast und was du als Wahrheit schon erkannt hast. Das heißt, Gott spricht zu dir in deiner Situation, Gott spricht aber auch zu dir durch sein Wort. Und die Frage ist, welches Wort kennst du denn von ihm? Das ist wie wenn jemand keine Noten kennen würde und Gott inspiriert jemanden, irgendwas zu spielen, aber er wüsste nicht, welche Tasten er spielen soll. Gott möchte, dass du seine Klaviatur kennst. Er möchte, dass du sein Wort kennst. Und weil du sein Wort kennst, kann er auch dann gezielt auf dieses Wort eingehen und kann dir Dinge bestätigen. Und genau das macht er auch bei ihr. Er bestätigt ihr das, was sie als wahrhaft angenommen hat und sagt, er ist der Messias. Er ist es. Die größte Offenbarung, die es da an dieser Stelle eben gibt. Was wir jetzt gesagt haben ist, dass Jesus nicht nur um uns sorgt mit Wasser, im Sinne natürlich, sondern eben auch um uns sorgt, dass unser Geist versorgt ist mit lebendigem Wasser. Wir haben gesehen, dass sein Wort Wahrheit ist und dass sein Wort in uns lebendig werden muss. Und es wird dadurch lebendig, dass wir es aufnehmen und vom Geist her lebendig werden lassen. Amen. Und jetzt ist die Frage, ja, und was ist jetzt das Wort, auf was Jesus heute, hier und jetzt Wert legt? Das ist die entscheidende Frage. Und an der Stelle bitte ich jetzt einfach mal Pastor John auf die Bühne, dass er uns sagt, was Gott für uns als Gemeinde entschieden hat. Lasst uns Pastor John begrüßen.
Vielen Dank, Mike. Von Gott zu hören ist das Ausschlaggebende im Leben. Und Jesus sagte, meine Schafe hören meine Stimme und kennen meine Stimme. Manchmal wir stellen das in Frage. Aber wir müssen lernen, dass Gott zu uns sprechen möchte. Und er spricht, wie Mike sagte, in Wahrheit. Und er spricht durch seinen Geist, der in Einklang mit Gottes Wort uns Wegweise schenkt. Und was ich euch sagen wollte als Gemeinde, betrifft uns alle kollektiv. Wir hatten in ungefähr 2021 die Information bekommen, wir müssen wahrscheinlich aus diesem Gebäude ausziehen, spätestens April 26. Und ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Wir sind schon jetzt 38 Jahre hier in diesem Gebäude. 38 Jahre ist eine lange Zeit. Und wenn du vorstellst, ein Umzug, ihr könnt nicht vorstellen, was alles das bedeutet. Mit allen Räumen, mit allen Anschaffungen, die wir haben, für Kinder, Jugendliche, Babys, Büro, Gemeinde. Oh Gott. Aber wir sind zusammengekommen aus Gemeindeleidenschaft. Wir sind in der Welcome Lounge, haben wir uns getroffen, als wir diese Info bekommen haben. Und wir haben gesagt, was machen wir? Und hier kam der Punkt. Wir haben gesagt, wir beten und lass Gott zu uns sprechen. Und hier ist, was Gott sagte zu uns. Und wir alle haben diese selbe Bestätigung im Herzen bekommen. Ich habe euch berufen, Gemeinde zu bauen. Gemeinde ist nicht Gebäude. Gemeinde ist Menschen. Und wir haben eine Grundsatzentscheidung getroffen auf diesen Wort hin. Wir werden uns nicht ablenken mit Sorge und Gedanken über Gebäude. Wir wissen, wir brauchen ein Zuhause. Aber das ist Gottes Problem. Wir werden uns auf das Wesentliche konzentrieren. Wir bauen Gemeinde, wir bauen Menschen. Weil letztes Jahr, Mike und ich hatten diese Idee, lass uns nochmal in Verbindung kommen mit der Vermieterin, weil seitdem sie uns das gesagt hatte, hat die Welt sich verändert. Wirtschaftlich, Immobilien, Krieg in Europa. Vielleicht gibt es eine Änderung. Well, vor circa vier Wochen, wir haben die Information bekommen. Wir haben eine Vertragsverlängerung. Wir bleiben mindestens bis 2029. Das heißt, wir haben noch 5 Jahre und wir wissen nicht, was darüber hinaus kommt. Aber weil wir ein Wort bekommen haben, könnte der richtige Prioritäten setzen. Und ich glaube, das ist die Essenz, was Mike uns gibt heute Morgen. Oftmals, wir sind hin und her in unsere Gedanken geschoben von, wie mache ich das und was mache ich das und wie kann das alles sein? Und wir verpassen Gottes Priorität. Diese Frau war beschäftigt mit Wasser, aber Gott wollte sie ewiges Leben geben. Wir waren beschäftigt mit, wir müssen ein neues Gebäude finden. Nein, durch ein Wort von Gott, wir müssen uns nicht da beschäftigen. Wir beschäftigen uns mit das Wesentliche, Gemeinde bauen. Genauso wie Gott zu uns gesprochen hat, uns Richtung gegeben hat, so spricht Gott heute zu jeder Einzelnen. Für dich in deiner Situation, wenn wir bereit sind, das aufzunehmen und den Mut haben, dieses Wort, dieses Reden Gottes aufzunehmen und als Teil von uns zu tun, umzusetzen. Mike?
Dankeschön. Macht euch das glücklich. We are here. Gott ist herrlich. Seine Gnade vergeht nicht. Er hat gute Pläne. Er hat gute Pläne für dich. Keine Angst, du gehst nicht unter in den großen Themen. Er hat aber auch Pläne für die Gemeinde. Nicht nur für dich, sondern auch für die Gemeinde. Und noch größere Pläne. Amen. Amen. Und wisst ihr, was das ausgelöst hat bei der Samariterin? Sie ist gekommen mit ihrem Krug. Und was hat sie gemacht? Sie hat ihren Krug stehen gelassen und ist fortgelaufen. Wo ist sie hingelaufen? Nach Samaria. Und hat jedem davon erzählt. Gospel Life Sender ist noch 5 Jahre hier. Amen. Sie ist losgelaufen. Und was der Hit war, sie ist nicht nur losgelaufen und hat alle Nachricht gemacht. Sie sagt, da ist der, der über mein Leben gesprochen hat, was keiner wusste. Er ist ein Prophet. Nicht nur das, sondern die waren alle so neugierig, dass sie gesagt haben, da muss ich hin. Die haben dann Jesus selber kennengelernt und sagen dann am Ende, hey, das ist schön, dass du uns das erzählt hast, aber wir wissen es jetzt selber, weil wir haben direkt mit ihm gesprochen. Das heißt, lasst uns wirklich Menschen einladen in diese Gemeinde nicht nur mitzubauen, sondern mitzuerleben die nächsten 5 Jahre. Let's go. Lasst uns wirklich brennende Fackeln sein für das, was Gott vorhat. Gott hat entschieden, dass diese Gemeinde, so wie sie ist, einen größeren Auftrag hat. Und ich habe euch davon erzählt, dass ich mit Lukas und Jörg die Freude hatten, mit Pastor Said zu sprechen. Und er sagte mir, als ich da rumgelaufen bin, habe ich dies, das und jenes gehört. Und ich sagte mir, Said, das musst du mir nochmal aufschreiben. Weil ich möchte jetzt nicht irgendwas sagen, was ich so halb verstanden habe. Schreib es mir nochmal auf. Dann habe ich ihn gebeten, dass er mir das mal schreiben kann. Und dann hat er mir es geschrieben. Ich habe das auf Deutsch übersetzt. Und ich möchte euch jetzt mal vorlesen, was er gesehen hat, als er durch die Reihen gegangen ist. Und in einem Moment hat er eine Frau gesehen und da hatte Gott zu ihm gesprochen. Sein Eindruck war also vom 17.3. bei uns im Haus. Und Pastor Said schreibt Folgendes. Ihr habt eine besondere Gnade und besondere Gunst des Gerechten. Ihr macht eine wunderbare Arbeit und der Herr ist stolz auf euch alle. Der Herr hat in eurer Mitte ein großes Werk begonnen und er wird weiterhin Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Paare und Singles im Glauben aufbauen. Was er bisher getan hat, ist nur ein Anfang. Er wartet mehr Herrlichkeit. Er bereitet eine neue Generation vor, die das Land durchwandern und es ihm zurückbringen wird. Die Einheit unter euch ist der Schlüssel.
Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.